zu Holy Shit, ein Kanal der reformierten Kirche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Shit. Hier sprechen wir sprichwörtlich über Gott und die Welt. Mein heutiger Gast ist Thorsten Dietz. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, danke, Priscilla.
Wir haben aktuell eine kleinere Staffel zum Thema Geschlecht und ich habe dich eingeladen. Du bist nämlich, oder du warst ganz lange Professor für Theologie. Jetzt arbeitest du in der reformierten Kirche vom Kanton Zürich im Bereich Erwachsenenbildung. Und das Thema Geschlecht bewegt dich ja auch. Und da haben wir eine heutige Folge. Wir haben zwei Folgen mit dir, weil dir kann man stundenlang zuhören, Thorsten. Du weißt, ich bin ein großer Fan von dir. Zum Thema Geschlecht in der Bibel. Bevor wir aber damit anfangen, wollte ich dich fragen, sag mal, Thorsten, was bedeutet das eigentlich für dich, an Gott zu glauben?
Das ist ja für Theologieprofessoren immer eine spezielle Frage. Ne? Wenn wir gefragt werden, bist du aber auch gläubig und so, dann ist das manchmal schwer zu beantworten, weil man so viel dazu gedacht hat. Für mich bedeutet es schon eine Lebenswende. Für mich ist Glaube nicht etwas, was ich von Kind auf an irgendwie kenne. Ich habe Gott mit Anfang 20 entdeckt und das war für mich eine überwältigende, begeisternde Entdeckung, dass Gott eine Realität ist, dass dieser Jesus in der Bibel wirklich etwas ist, worauf ich vertrauen kann. So, und das hat mich hineingeführt in immer mehr theologische Fragen. Und ja, und am Ende war ich dann Pfarrer und Theologieprofessor und jetzt Erwachsenenbildung, Theologie, und es begeistert mich bis heute.
Wow. Würdest du denn sagen, dass du Gott entdeckt hast oder Gott dich entdeckt hat?
Ich habe Gott entdeckt und habe dann auch entdeckt, dass, eigentlich Gott mich entdeckt hat, aber tatsächlich gehört das ja zusammen. Ne? Ja. Das kann man gar nicht trennen.
Genau, dazu werden wir die nächste Folge aufnehmen, das wird super spannend. Jetzt sag mal, ich hatte die letzten zwei Folgen, habe ich über Geschlecht gesprochen. Eine Folge habe ich versucht, Geschlecht so ein bisschen zu erklären, was es genau bedeutet heute. Ich habe mit einer Person gesprochen, die non-binär ist, was das für sie heute heißt. Und wir haben darüber geredet, dass diese Person gesagt hat, mir wurde mein Glaube auch genommen bis zu einem gewissen Punkt, weil man gesagt hat, Gott ist so und so und als Mensch hast du so und so zu sein. Und da beruft man sich ja auf die Bibel. Was sagt denn die Bibel zu Geschlecht?
Ja, das ist eine spannende, herausfordernde Frage. Da sind wir mittendrin. Jetzt müssen wir einfach sehen, die Bibel ist 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Wir alle haben den Kopf voll mit lauter Ideen, was Geschlecht ist. Wir reden von biologischem Geschlecht, sozialem Geschlecht. So, und man muss sich dran gewöhnen. Antike Texte haben ihre eigene Welt, ihre eigene Logik, wo das alles gar nicht so klar definiert wird. So, was man sagen kann, natürlich in der Bibel spielt Geschlecht eine große Rolle. Menschen gibt's männlich und weiblich. So, Tiere gibt's männlich und weiblich. Das spielt eine große Rolle. Es wird mehr vorausgesetzt als definiert. Es gibt keine Versuche, Geschlecht in irgendeiner Weise biologisch, sozial oder sonst wie religiös erstmal festzustellen, was es ist. Und so ist es ja heute auch, ehrlich gesagt, nicht? Also, was ist Geschlecht? Irgendwie weiß man es so lange, bis man es erklären muss.
Genau.
Sobald man es erklären muss, wird es schwierig.
Genau. Und die Bibel ist ja da sehr klar, super binär denkend, oder? Es gibt männlich und weiblich.
Also genau, ist ja ein ganz wichtiger Vers am Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, männlich und weiblich. In vielen Bibelübersetzungen steht da Mann und Frau, das so ein bisschen entgegenkommt an die Lesegewohnheiten. Nein, es steht da männlich und weiblich, also die Adjektive, die nicht dieselben Worte sind wie Mann und Frau. So, und es sind die Adjektive, mit denen auch von den Tieren gesprochen wird, männlich und weiblich. Das heißt, am Anfang wird der Mensch vorgestellt als ein Lebewesen, wie alle anderen Tiere, mit dieser geschlechtlichen Differenzierung. Und dabei ist klar, geschlechtliche Differenzierung heißt, im Prozess der Fortpflanzung, der Weitergabe des Lebens sind Menschen eben unterschiedlich beteiligt, weiblich und männlich. Und insofern ist erstmal eine Dualität vorhanden im Reden über Geschlecht, ganz klar.
Und das hat ja dann ziemlich schnell sehr große Konsequenzen. Ich mache gerade eine Predigtreihe zu den Erzeltern. Und jetzt haben wir hier Abraham, da kriegt er den Ruf von Gott, hier mit seinen Sklaven, alle, was ihn besitzt. Dann wird uns auch schon bewusst, ein Mensch ist nicht gleich ein Mensch. Auch ein Mann ist nicht gleich ein Mann. Es gibt freie Männer und nicht freie Menschen. Auch freie Männer und nicht freie Männer. Und der Mann ist das Oberhaupt. Was bedeutet das?
Ja, das ist die Realität, die in quasi allen biblischen Büchern vorausgesetzt wird. Also die geschlechtliche Differenzierung zeigt sich überall im ganzen sozialen Leben. Und sie zeigt sich so, dass Männer ganz schlicht mehr Macht, mehr Rechte und auch mehr Wert haben. Und jetzt könnte man ganz, ganz viele Bibelstellen dafür raussuchen, so dass das geht schon dabei los. Also sie sind, wenn eine Frau ein Jungen gebiert und wenn sie ein Mädchen gebiert, großer Unterschied, nicht? Wenn sie ein Mädchen geboren hat, ist sie doppelt so lange unrein. Müsste man ja nicht machen, aber wird so gemacht. So, wenn Eltern sterben, Männer, Jungs erben besser als Frauen. Auch da gibt es eine Differenzierung. So, es zieht sich durch alles hindurch. Frauen können nicht Priester werden. So, sie werden auch nicht zum Militärdienst einberufen. Sie haben andere berufliche, in Anführungsstrichen, Optionen. Muss man ja immer sehen, alte Welt heißt, naja, 80-90% arbeiten Agrarwirtschaft, Großfamilie. Mhm. In diesen Welten haben wir weniger geschlechtliche Alltagsdifferenzen als zum Beispiel heutzutage in der Moderne. So, ja. Also weniger eigentlich, aber wir sehen auch schon im Alten Testament, im Alten Orient, je städtischer eine Gesellschaft wird, desto stärker differenzieren sich dann eben auch Berufstätigkeiten. Bestimmte Dinge machen nur Männer. So, und bei Frauen, naja, Hebamme immer, klar. Na, aber sonst tatsächlich eben auch eine Nähe zu Kinderaufzucht, Amme, Kinderpflege und eben auch im Haus Pflege und Fürsorge für alle, die da sind. Das ist in der Regel nicht die Kleinfamilie, sondern eine Großfamilie.
Genau.
Und dann greifen andere Sachen, nicht? Also ist man Frau von irgendeinem Big Boss oder, oh Gott, ist man eine Magd, ist man eine Sklavin?
Genau, da gibt es auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Ja, wir haben vorher darüber gesprochen, dass ja eben es gibt Mann und Frau sozusagen und das wird unterschieden. Da gibt es krasse Unterschiede. Da möchte ich mit dir auch noch auf die 10 Gebote zu sprechen kommen, finde ich total spannend. Und dann eben die Kategorie frei und nicht frei. Wenn du nicht frei bist, ist es sowieso egal, weil du bist eigentlich auf der gleichen Stufe wie ein Tier. Also da gibt es ja auch, wird ja was, wenn dir ein Sklave stirbt, wie du das ersetzen musst. Das ist ja nicht eine wirkliche Tötung, sondern es ist halt einfach ein Arbeitsobjekt, sage ich ganz böse, das ersetzt werden kann, wie eine Kuh.
Und da gibt es Entwicklungen. Also das gibt solche Stellen.
Genau.
Und es gibt andere Stellen, wo auch Sklavinnen und Sklaven Rechte, Lebensrechte, Schutzrechte zugesprochen bekommen. Das ist immer das Problem, 1000 Jahre Bibel und so. Es gibt wirklich harte Texte, wo Ungleichheit krass ist. Und es gibt eine Gleichheitsdynamik in der Bibel von Anfang an, die mit der Zeit im Grunde stärker wird. Und das betrifft Fremde, Sklavinnen und Sklaven, Frauen.
Genau.
So und aber, man muss immer gucken, über welche Texte man gerade spricht.
Und dann merkt man ja ganz fest, das ist ja total wichtig, dass man merkt, die Bibel ist eben nicht aus dem Himmel gefallen, sondern es sind Texte, die sich entwickelt haben. Die wurden geschrieben und dann wurden sie angepasst und dann ging das halt über eine Zeit. Und eben, du hast es selber gesagt, mehrere tausend Jahre, bis dieses Buch, das wir heute als ein Buch kennen, eben nicht ein Buch ist, sondern viele, viele Texte, die zusammengetragen worden sind und dadurch ja auch nicht, finde ich total wichtig, weniger Wert haben, sondern man sie einfach auch entsprechend lesen muss. Ich sage immer, wenn ich von einem Tagebuch ein Sachbuch erwarte, dann wird es schwierig. Ein Tagebuch kann mir nicht die Information geben wie ein Sachbuch. Aber wenn ich jetzt von einem Sachbuch erwarte, mich emotional so anzusprechen wie eben ein Tagebuch, dann wird es auch schwierig. Also ich denke, das ist ja, und das ist bei der Bibel ja ganz, ganz oft der Fall, dass wir merken, wir gehen, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, wie die Bibel zu lesen ist und das ja dann wie Konsequenzen hat, die man sie dann auslegt. Aber jetzt schweife ich schon wieder ganz ab. Ein Thema, das mich total beschäftigt, ist ja, dass zum Beispiel in den 10 Geboten heißt es ja, du sollst keine Ehe brechen. Und da geht es ja eigentlich nicht um die Frau, es geht ja nur um den Mann. Also das ist in der Bibel sehr klar. Es gibt, wenn es um Rechtsfragen geht, ist die Frau, hat die nichts zu husten. Also zum Darum haben wir auch diese Geschichten, wenn Tamar soll ja für ihren Mann, für ihren toten Mann ein Kind gebären, dann klappt das nicht mit seinem Bruder von ihrem toten Mann, genau. Und am Ende steht sie da und es geht ja nie um sie, sondern es geht immer nur um den Mann. Und das ist ja auch beim Frage des Ehebruchs so.
Ja. Ja, das ist auch ein 9. 10. Gebot, nicht? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Vieh, Rind und was er hat. So, sie zählt zum Besitztum, so, nicht? Und es ist nicht zwei Menschen brechen die Ehe, sondern du brichst die Ehe, wenn du mit der Frau schläfst, die einem Mann gehört.
Genau.
Und dann hast du ihm schwer geschadet und aber bist du auch schwer für Büßen. Das ist eine andere Logik. Die Frau ist nicht selbstständiges Rechtssubjekt, die genauso wie der Mann angesprochen wird. So besonders krass, also da war ich wirklich geschockt, auch als frommer Jüngling, war die Regel, wenn eine Frau von einem anderen Mann vergewaltigt wird, dann muss er sie heiraten und er darf sie sein Leben lang nicht fortschicken. Und ich dachte, Moment, das kann doch jetzt nicht stimmen. Wird die wenigstens gefragt? Ja, ist egal. Mhm. Das spielt gar keine Rolle. Wenn eine Frau vor der Ehe schon von einem anderen Mann sexuell genommen wurde, ist sie auf dem Ehemarkt quasi wertlos. Ja. Da geht es ja auch um Geld, da wird ja auch bezahlt. So, und diese Wertvernichtung muss der büßen, dadurch, dass er sie heiratet und sich nicht von ihr scheiden lassen kann, was normalerweise der Mann nach der Tora durfte. Das zeigt sehr krass, die Frau, ja, sie muss versorgt werden. Und der Vater sagt, ja, du hast ihr Böses angetan, aber seit dein Leben lang musst du sie jetzt sie versorgen oder so. Strafe muss sein. Wie es ihr dabei geht, spielt keine Rolle. Genau. Ehe ist auch nicht Lebensglück, Erfüllung, Selbstverwirklichung oder so, ist eine Versorgungseinrichtung. Also das muss man klar kriegen. Die Bibel spielt in einer anderen Zeit, in einer fremden Zeit. Und wer wortwörtliche Anweisungen der Bibel für heute sucht, sollte erstmal respektieren. Dafür ist sie nicht da.
Ja, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir lesen die Brille ja durch unsere heutige Wahrnehmung und darum ist es wichtig, sich zu fragen, wie war das damals? Ich finde, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Eigentlich sind diese ganzen Gesetze, die wir in der Tora haben, rechtliche Gesetze. Also es geht darum, wer erbt. So, eine Frau, die mit einem anderen Typen sozusagen in der Kiste war, die ist nicht mehr vertrauenswürdig, dass das Kind, das sie austrägt, wirklich von ihrem Mann ist. Und das ist ja das Hauptargument bei dieser ganzen Diskussion. Finde ich total spannend, hat mir zum Beispiel, als ich jung war, war das für mich total verwirrend. Warum sind all diese Männer immer zu Prostituierten gegangen? Das war absolut kein Problem. Ja, weil die nicht verheiratet waren. Da konnte ja keine Ehe gebrochen werden. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage von Sex, sondern es geht am Ende um die Frage, wer erbt. Und da ist die Frau mehr Objekt als Subjekt. Und dann gibt es aber auch ganz komische Stellen. Zum Beispiel, ich habe gesagt, Abraham-Reihe. Abraham geht nach Ägypten mit seiner Sarai, ganz am Anfang, Genesis 12. Und der verscherbelt die ja an Pharao, ne? Sagt so, ja, also ich habe hier Angst, dass die mich umbringen, weil du so eine hotte Frau bist hier. Ich finde das immer so lustig, die war ja auch schon älter, okay. Hat aber recht, der findet die toll. Der sagt dann, sag doch einfach, du bist meine Schwester, stimmt ja auch so ein bisschen. Dass sie seine Frau war, lässt er außen vor, was ja eigentlich das Wichtige war. Der Pharao nimmt die Sarai. Wir wissen nicht, welche krassen Grenzverletzungen passiert sind. Und dann steht ja was ganz Spezielles für mich in dem Text, weil Gott straft ja den Pharao und dann heißt es, wegen Sarai. Und das fand ich total eindrücklich. Da sehen wir das, was du vorgesagt hast mit dieser Gleichheit. Es ist Gott nicht ganz egal, dass der Mensch, der ja in diesem ganzen Text kein einziges Mal zu Wort kommt, ja nur wie ein Objekt hin und her geschoben wird, Sarai, wird plötzlich für Gott zum Subjekt. Und muss geschützt werden.
Genau, das ist spannend. Also die Bibel zeigt eine Welt, wir nennen sie patriarchalisch, wir nennen sie androzentrisch. Und da muss man auch dazu sagen, diese israelitische Welt ist teilweise auch weniger krass als die römische Welt zum Beispiel. Nicht? Also in der römischen Welt, wenn du mit der Frau unzufrieden bist, ja, du bringst sie um, egal. Ne? Egal, nimmst du eine neue oder so. Also das ist es im Grunde schon mild patriarchalisch für altertümliche Zeiten mit wirklich Gleichheitstendenzen. Aber trotzdem sollte man immer klar haben, die Bibel beschreibt die Menschen nicht gleichwertig. Mhm. Nicht gleichwertig, sondern Männer sind mehr wert. So, und dann aber gibt es eine Reihe von Stellen, du hast jetzt eine genannt, wo im Grunde Gott selbst, ne, so anfängt, patriarchalische Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Ja. Und da gibt es viele Stellen. Das ist eigentlich das Auffällige in der Bibel. Darum liest man sie ehrlich gesagt auch heute noch. Nicht, weil sie nur antike Lebenswelten vor Augen führt, weil sie in diesen antiken Lebenswelten lauter Impulse zeigt, die weit darüber hinausführen und wo auf einmal ein Gleichheitsversprechen auftaucht. Naja, was man in der Antike so nicht findet, was man auch heute in der großen, weiten Welt ja ganz selten in Arbeit findet und vollendet ja ehrlich gesagt nirgendwo. Ne? Also in so einer Welt leben wir ja doch. Und das macht die Bibel spannend, diese Gleichheitsimpulse inmitten einer sehr großen Ungleichheit.
Und dann gibt es ja eine Entwicklung. Beschreib die mal. Wie siehst du die in der Bibel?
So, und dann haben wir immer die Herausforderung zu überlegen, was wurde wann geschrieben. Das ist nicht so ganz einfach. Genau. So, und wir haben ja einen Text, den jetzt alle kennen, auch vorhin gesagt. Also dieses Wort, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, männlich und weiblich. Wir sind uns heute in der Theologie einig, das steht zwar am Anfang der Bibel, aber es wurde nicht irgendwann am Anfang geschrieben, es wurde spät geschrieben. Ja. Das, was am Anfang steht, wird an den Anfang gesetzt. Und das ist das Ergebnis einer langen, langen Lerngeschichte. Und da muss man sich jetzt klar machen, was heißt denn Bild? Ne? Was heißt, der Mensch ist zum Bild Gottes? Bild ist nichts, was alle an der Wand hatten, weil geht, können wir. Bild ist ein Privileg. Herrscher, Pharaonen, Könige richten Statuen von sich auf und die aufgestellte Statue eines Herrschers war im Grunde Reviermarkierung. Das ist meins.
Ja.
So, dieser Herrschaftsanspruch, auch dieser Herrschaftsauftrag, er war den Göttern gegenüber verantwortlich, Herrschaft wahrzunehmen, auch als Fürsorge, auch verantwortlich. Aber Bilder waren Herrschaftslegitimation. So, dieses Bild wird übertragen, ja, auf den Menschen. Nicht der König, nicht der Pharao, der Mensch ist Bild Gottes. Das allein ist ja eine ungeheure Demokratisierung.
Ja.
Und in dieser Logik ist es nun wirklich krass zu sagen, und jetzt pass auf, nicht nur der Mensch statt König, sondern männlich und weiblich. Frau und Mann, beide, alle Menschen sind Gottes Bild. Auch nicht nur die Freien. So, also es wird gar kein Unterschied gemacht.
Genau.
Und das ist eine revolutionäre Einsicht. Und die ganze Glaubensgeschichte Israels beginnt ja mit einer Befreiungsgeschichte, Befreiung in Ägypten, Befreiung der Sklaven, Befreiung der Unterdrückten. Und dieser Freiheitsimpuls, der fräst sich, wenn man so will, durch alle Lebensbereiche und erreicht irgendwann, Gott sei Dank, eben auch diese Frage der geschlechtlichen Differenzierung. Es gibt all diese Differenzen, patriarchalische Gesellschaft, alle Ordnung, auch Gebote dafür. Aber dann tauchen Ideen auf, nein, auch Männer und Frauen, Frauen und Männer, gleich viel Wert. So, und das gibt es in der Prophetie. Der Prophet Joel sagt ganz am Ende wird Gott seinen Geist ausgießen über alle Menschen. Da sagt er ausdrücklich, ne, alte und junge Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, alle. Alle werden erkennen, wer Gott ist. Alle werden gleichermaßen davon erfüllt werden. Und so gibt es einige Stellen in der Bibel, wo diese Gleichheitsvision sich im Grunde durcharbeitet. Im Neuen Testament, der Apostel Paulus sagt am Ende, weder Jude noch Grieche, weder frei noch unfrei, weder männlich noch weiblich, sondern alle eins in Christus. So, und das ist die große Linie, die wir heute in der christlichen Kirchentheologie so faszinierend finden. Ja, und es ist ja heute noch längst nicht verwirklicht. Wir glauben schon aber auch, dass Gott am Werk ist, dass dieser Weg zur Gleichberechtigung etwas ist, wo wir als Gläubige Gottes Wirken, Gottes Geist drin erkennen, dass das eigentlich die Bestimmung der Menschen ist.
Und es, wird, es ist ja komplex, oder?
Ja.
Weil was du jetzt beschreibst, weil da ist die Bibel auch nicht ganz klar. Also ich denke so zum Beispiel ganz in der Rassismusdiskussion, aber dürfen wir Sklaven haben? Oder im Philemonbrief, wo steht als Sklave, geh zurück zu deinem Herrn. Da gibt es unterschiedliche Texte, die unterschiedliche Dinge aussagen oder dazu geführt haben, dass man ja vieles bis heute, gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Aber du, wie auch ich, würden sagen, es geht am Ende um die Gleichheit, also um die Gleichheit. Eben nicht die Gleichmachung, das ist nicht ganz wichtig, sondern auf die Gleichwertigkeit am Ende von allen Menschen. Wie würdest du sagen, ganz wichtig finde ich hier für die Hörenden und Zuschauenden, Jesus lebt ja dann, oder, vor 2000 Jahren. Da ist sehr viel hebräisches Denken, jüdisches Denken und dann kommt er hier, die sind ja besetzt von den Römern und das, dieses römische Denken, das nimmt ja Einzug in die Bibel, durch vor allem ja auch Paulus. Und das hat Konsequenzen, weil das ist ja dann wieder super dualistisch. Welche Konsequenzen hatte das?
Also das muss man sich vor Augen führen, dass gerade die Römer, sagen wir mal, viel toxische Männlichkeit ausgestrahlt haben und so. Es war ein Riesenkult, Mann sein, Mann werden. So, und Mann warst du nicht dadurch, dass du vom Spiegel gesagt hast, ah ja, da ist er ja, bin Mann. Na, Mann war eine Lebensaufgabe. Also Mann werden war stark sein. Tapfer sein, mutig sein, sich durchsetzen, gewinnen. Deine Männlichkeit steht täglich zur Debatte. So, da haben die Römer auch ein bisschen schwieriges Erbe. Denn das kann man bis heute kennen. So, dass man sich als junger Mann nicht männlich genug fühlt und irgendwie zu weich und zu schwach und zu feige und nicht hart genug und so. Und diese Qualen, also bei den Römern ist das sehr extrem, dass du deine Männlichkeit täglich erringen musst. So, seid stark, seid männlich, das ist eine Logik sehr stark, das müssen wir voraussetzen. Und heißt auch, Frauen waren ja in der römischen Welt auch keine Rechtssubjekte, hatten da keine freie Wahl, Beruf oder all dies. Sie waren sehr viel stärker zweit- oder drittklassig als in der altisraelitischen agrarischen Welt. Muss man erstmal sehen. So, und das Neue Testament findet in einer solchen Welt statt. Und jetzt muss man ganz klar und deutlich sagen, in der neutestamentlichen frühchristlichen Gemeinde ist nicht sofort Gleichberechtigung, so, sondern eine komplizierte Mischung von Gleichheitsimpulsen, aber auch Anpassung an das, was gesellschaftlich üblich war und irgendwo ging. Und jetzt muss man genau gucken, wie gehen wir mit der Bibel um? Nehmen wir die Stellen und setzen sie absolut, die Frauen zurückstellen hinter die Männer?
Ja.
Oder nehmen wir die Stellen in den Vordergrund, wo dieses Gleichheitsversprechen schon von der hebräischen Bibel auch für die Gemeinde Jesu in Anspruch genommen wird?
Und man kann ja sagen, dass ganz am Anfang in der Christenheit waren die Frauen ja auch viel stärker. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das hatte damit zu tun, dass Jesus war ja nicht so erst gekommen und alle fanden ihn super, sondern er wurde ja ans Kreuz geknagelt. Also Jesus zu folgen war nicht ungefährlich. Erst wo das Christentum ja dann expandiert hat, Macht gewonnen hat, da wurde ja dann diese Gleichheitsströmung wieder sehr, sehr schnell ganz, ganz krass verdrängt. Wir sehen das unter anderem, dass in der Bibel, ganz kurz, finde ich total spannend, es gab eine Diakonin, die hieß die Junia. Man hat aus der Junia einen Junias gemacht, weil sie hat Gemeinde geleitet. Das ging nicht mit dieser Vorstellung von Weiblichkeit. Und darum wurde aus der Junia ein Junias in der Kirchengeschichte.
Sie hat den Aposteltitel sogar, der jetzt kompliziert ist, Apostel war irgendwas Wichtiges, was Hohes in manches. Und das war für manche völlig undenkbar. Eine weibliche Apostelin, wo kämen wir denn dahin? So, also wir haben in der frühen Jesusbewegung außerordentliche Beteiligung von Frauen. Ja. Wir sehen in den Paulusbriefen außerordentliche Freiräume, die Frauen wahrnehmen. So schon späte Texte des Neuen Testaments wird das weniger. Und es wird ein bisschen eingeschärft, also faltet euch vernünftig und die Frauen ein bisschen ruhig und zweite Reihe und den Männern dienen. So, und wir haben im 2. Jahrhundert nach Christus noch Berichte von Frauen, die sich ganz schöne Freiräume nehmen. Das wird immer kritischer gesehen. 3., 4. Jahrhundert haben wir irgendwann eine rein männlich dominierte Kirche auf allen Amtsebenen und das hält sich für anderthalb Jahrtausende fast, bis das irgendwann kippt. Es gibt viele Ausnahmen. Das Mittelalter hat immer Ausnahmen gehabt, wo man so sagt, naja, der Heilige Geist kann in außergewöhnlichen Umständen mal eine Frau und wenn eine Frau ganz im Geist ist, dann ist sie fast wie ein Mann. So, ne? Aber eigentlich hat man sehr stark so eine Logik gehabt, die geschlechtliche Ordnung ist etwas von oben und unten, von mehr oder weniger und das ist doch die Natur und das ist doch die Schöpfung.
Ja.
Und diese Schöpfung müssen wir respektieren. So und ja, leider. Ne?
Und also ich würde sagen, diese Dualität hat sich ja zugespitzt in den ersten paar Jahrhunderten. Also sozusagen diese Dualität von Körper und Geist, das kennt ja das Hebräische viel weniger.
Ja.
Und das sehen wir durch eben dass die römische Prägung, dass sozusagen der Körper ist schlecht, die Frau steht für das Körperliche und der Mann im Geiste, der steht für den Geist und darum, das ist ja auch total spannend, finde ich zum Beispiel ganz persönlich, dass Maria, die wird ja total vergeistlicht, die Mutter von Jesus und darum kann die als Frau total hochsteigen, aber eigentlich ist sie gar keine Frau mehr, sondern sie ist nur noch Mutter und als Mutter ist sie nicht mehr Mensch, sondern sie ist Mutter. Es ist eine eigene Kategorie und das ist total eindrücklich.
Ja, und die Jungfrau. Ne? Also die Jungfrau, die nie in das ganze böse, gefährliche, sexuelle irgendwie abdriftet oder so. Für die ist der Himmel offen. Natürlich dann in einem besonderen Stand, im ehelosen Stand. Da ist sie in gewisser Hinsicht höher als der Familienvater, aber hat dann eben auch so ihren eigenen Raum, so in dem sie lebt und wo sie Gott ganz nahe kommen kann, wo sie auch außerordentlich wichtig werden kann. Teresa von Avila, Hildegard von Bingen. Also es gibt da schon Karriere. Chancen für Frauen. So. Aber ja, bitte dann unweiblich.
Genau.
Also nicht geschlechtlich, nicht mütterlich, nicht sexuell, bloß alles das nicht.
Das ist schon bereits die Überleitung zu unserer nächsten Folge, lieber Thorsten. Liebe Zuschauende, Zuhörende, in der nächsten Folge diskutieren Thorsten und ich über die Frage, hat denn Gott auch ein Geschlecht? Da sind wir ja dann sehr gespannt.
Oh.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.